Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
Preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend.
The Constitution of the United States. The
Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States.
Alles läuft darauf hinaus, dass der amtierende Präsident Joe Biden für die Demokraten und der ehemalige Präsident Donald Trump für die Republikaner ins Rennen gehen für die Präsidentschaftswahlen im November. Zusammen sind sie dann 160 Jahre alt. Aber mal ganz abgesehen von ihrem Alter, diese beiden Kandidaten zeigen auch, wie gespalten die USA derzeit sind. Über zwei Drittel aller Amerikaner denken laut einer neuesten Umfrage, dass man mit den Wählern der jeweils anderen Partei nicht mehr reden könne. Und genauso viele glauben, dass sich ihr Land auf dem falschen Weg befinde. Und mehr als die Hälfte äußert Zweifel, ob die Demokratie überhaupt noch intakt ist. Also wie stabil ist die US-Demokratie im Wahljahr 2024? Die Frage, die uns mehr denn je auch hier in Europa beschäftigt. Und darum geht es in unserem SWP-Podcast US-Präsidentschaftswahl 2024. Ist die Vorbilddemokratie am Kipppunkt? Schön, dass Sie uns zuhören. Ich bin Anna Brink und ich begrüße Johannes Timm. Er ist stellvertretender Leiter der SWP-Forschungsgruppe Amerika und seine Schwerpunkte sind die politischen Entwicklungen in den USA und die amerikanische Außenpolitik. Schön, dass Sie da sind.
Schön, dass ich dabei sein kann.
Und ich begrüße Marco Overhaus. Er ist Wissenschaftler der SWP-Forschungsgruppe Amerika und er forscht zur Verteidigungs- und Militärpolitik der USA und den transatlantischen Beziehungen. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Als Einstieg eine Frage an Sie beide. Werden die USA nach den Wahlen im November ein anderes Land sein? Ich bemühe ungern das Wort Schicksalswahl, aber stimmt es?
Ja, also diese Wahlen sind, wie so häufig in letzter Zeit, mal wieder ziemlich wichtig. Ich habe auch ein bisschen Sorge, das Wort Schicksalswahl in den Mund zu nehmen, weil wenn man jede Wahl als Schicksalswahl bezeichnet, ist das irgendwann ein bisschen inflationär. Aber wir haben eine Entwicklung, in der immer weniger Wechselwähler über den Ausgang der Wahl entscheiden und gleichzeitig der Wahlausgang immer stärkere Auswirkungen hat, sowohl in innenpolitischen Fragen als auch in der Außenpolitik.
Ich denke auch, das sind wichtige Wahlen. Sie sind wichtig für die Zukunft der US-Demokratie. Sie sind auch wichtig für die USA als außenpolitischer Akteur, Partner für uns Deutsche und Europäer. Ich finde tatsächlich diesen Begriff des Kipppunktes auch ganz gut für den US-Kontext. Einfach deshalb, weil die USA nach meinem Dafürhalten tatsächlich auf einen Punkt zusteuern, auf einen Zustand zusteuern, wo auch kleine, im Grunde überschaubare Entwicklungen, knapper Wahlausgang in einem Bundesstaat oder ein Gerichtsurteil massive Folgen für die amerikanische Demokratie haben kann, sei es in Form einer Verfassungskrise, sei es in Form lang anhaltender politischer Blockaden oder möglicherweise sogar gewaltsamer Proteste.
Nicht erst seit dem Sturm auf das Kapitol im Januar 2021 zerfällt ja das Vertrauen in das amerikanische Demokratiesystem. Wir beobachten ja zunehmende Erosion, sowohl was die Wahlen angeht, als auch zum Beispiel, wenn man sich die Kandidaten anguckt. Wir haben es ja mit einem republikanischen Präsidentschaftskandidaten zu tun, der mit mehreren Prozessen konfrontiert ist. Und das führt mich eigentlich zu der Frage, die so oft in den letzten Jahren gestellt worden ist. Wie gespalten ist das Land? Marco Overhaus, wir sprechen ja schon lange davon eigentlich.
Ja, wir reden oder haben sehr viel gesprochen über die Polarisierung in Amerika. Damit meinen wir ja, dass im Grunde die Demokraten sind sozusagen nach links gewandert, sind liberaler geworden, die Republikaner sind konservativer geworden, nach rechts gewandert. Aber ich glaube, das ist mittlerweile eigentlich schon fast so ein Euphemismus. Also das ist eigentlich eine Verharmlosung des tatsächlichen Zustands, weil die Spaltung in Amerika geht viel weiter, geht viel tiefer, hat eine identitäre Komponente mittlerweile, dass also kulturelle Identitäten, soziale Identitäten, sexuelle Identitäten wirklich ausschlaggebend geworden sind. So nach dem Motto, sage mir, wer du bist, wo du lebst, was du isst und ich sage dir, wen du wählst, um es mal zu überspitzen. Und das ist natürlich schon eine sehr dramatische Entwicklung.
Und was eine neue Qualität ist, ist, dass sozusagen die eine Seite der anderen Seite unterstellt, dass wenn die an die Macht kommt, das sozusagen den Untergang des Landes bedeutet. Die Demokraten sehen nicht ganz zu Unrecht in den Republikanern die Gefahr einer autoritären Entwicklung. Und die Konservativen befürchten, dass der linke Teil der Bevölkerung sozusagen zum Untergang ihres Landes führt, zum Verfall der Sitten, zu einem Bevölkerungsaustausch. Da wird viel verschwörungstheoretisch argumentiert. Aber gemeinsam ist beiden Seiten, dass sie nicht mehr auf politischen Kompromiss aus sind, sondern die andere Seite als gefährlich bezeichnen.
Also die Wahlen haben wirklich eine existenzielle Dimension angenommen für viele Wählerinnen und Wähler.
Sie haben einen interessanten Punkt nämlich gemacht, dass Sie sagen, das hat nichts mehr was mit Wahlverhalten zu tun, sondern mit Identitäten. Ich habe noch eine andere Studie, manchmal kann man ja so viele Studien lesen, aber man findet wahrscheinlich für jede eine, die dann auch richtig ist. Aber in den 60er Jahren haben nur 4% der Menschen Probleme damit gehabt, wenn ihre Kinder jemanden von einer anderen Partei heiraten. Heute sind es über 40%, die sich das nicht vorstellen können. Also geht's ja gar nicht mehr um politische Meinungen, sondern um Identitäten, die verhandelt werden?
Ja, unterschiedliche Lebenswelten. Also ich denke, das trifft nicht auf jeden einzelnen Wähler, jeden einzelnen Wählerin zu, aber ich denke, es gibt die Studien, die Sie zitiert haben, die das belegen ein Stück weit, aber auch die Anekdoten. Also wir alle haben bekannte Freunde in den USA, die auch immer wieder von solchen Dingen berichten, dass es tatsächlich ja mittlerweile schwierig ist, für einen Republikaner mit einer Demokratin zusammen zu sein und umgekehrt. Also ja, das ist schon problematisch.
Es werden unterschiedliche Medien konsumiert. Es sortiert sich auch zunehmend stärker geografisch, dass man sich Nachbarschaften aussucht, wo Gleichgesinnte wohnen. Und ja, es gibt inzwischen Dating-Plattformen, die nach politischer Gesinnung sortiert sind.
Das versuche ich mir gerade vorzustellen für Deutschland. Vielleicht ist es keine gute Idee. Aber ernsthaft, wir wollen uns jetzt noch mal ein bisschen die politischen Akteure angucken. Johannes Timm, der Kongress hat ja eigentlich eine Aufsichtsfunktion. Hat sich das auch geändert in den letzten Jahren? Ist da auch einiges erodiert?
Ja, die Parteipolitik wird immer dominierender. Der Kongress hat ja verschiedene Rollen. Die erste Rolle ist natürlich, Gesetzgebung zu verabschieden. Aber eine weitere wichtige Rolle ist eben im System der Gewaltenteilung eine Aufsichtsfunktion gegenüber dem Präsidenten wahrzunehmen. Und wenn man sich mal an die Watergate-Affäre zurückerinnert, da war es so, dass in dem Moment, wo deutlich wurde, dass Richard Nixon mit illegalen Methoden Wahlkampf betrieben hat und die Wahl gewonnen hat, da haben sich beide Parteien zusammengerauft und haben ermittelt und haben dann dafür gesorgt, dass er zurücktreten musste, weil sie ihn sonst mit überparteilichen Mehrheiten des Amtes enthoben hätten. Jetzt hatten wir während der letzten Trump-Präsidentschaft zweimal die Situation, dass es Amtsenthebungsverfahren, meiner Meinung nach gut begründete Amtsenthebungsverfahren gegen ihn gab, die aber daran scheiterten, dass seine Partei, die Republikaner, die Loyalität gegenüber ihrem Präsidenten über ihre Aufsichtsfunktion gestellt haben. Und deswegen konnte Trump im Amt bleiben. Und umgekehrt ist es jetzt so, dass die Republikaner Amtsenthebungsverfahren gegen Regierungsmitglieder der beiden Regierungen anstellen, wo es eigentlich keinen guten Grund gibt. Das ist irgendwas zwischen Revanche und eben dem Versuch, das Instrument so inflationär zu benutzen, dass es nicht mehr so scharf ist. Aber das führt eben zu einer Entwertung und zu einer Delegitimierung eines Instruments, was ganz zentral für das Funktionieren der amerikanischen Demokratie ist.
Ist das auch ein Grund dafür, dass es ja eigentlich noch kein Problem ist, dass einer der Kandidaten, Donald Trump, nämlich mit Strafprozessen ja konfrontiert ist? Und das ist ja auch eigentlich einzigartig, oder? Wenn ich mich erinnere.
Ja, also da ist eben das Besondere, Donald Trump hat im Moment 4 Strafprozesse gegen sich laufen und noch zahlreiche zivilrechtliche Verfahren. Und das ist natürlich einzigartig, das hat es so noch nie gegeben. Und die Schwierigkeit liegt sozusagen darin, dass der Kongress seiner Aufsichtsfunktion nicht gerecht geworden ist und ihn nicht des Amtes enthoben hat, was ihn dann eben auch von weiteren Wahlen ausgeschlossen hätte. Und jetzt haben die Gerichte praktisch diese Rolle. Und es ist natürlich sehr schwierig, wenn ein Gericht darüber entscheiden soll, wie das jetzt gerade der Fall ist, ein Verfahren ist vor dem obersten Gerichtshof, wo die darüber entscheiden müssen, ob Donald Trump von der nächsten Wahl auszuschließen ist, weil er sich an einem Aufstand beteiligt hat. Und man kann jetzt schon sagen, dass ganz egal, wie sie sich entscheiden, eine Hälfte der Bevölkerung wird mit dem Urteil unzufrieden sein. Darunter leidet das Ansehen des Gerichtes und es führt natürlich zu einer politisch ganz heiklen Situation.
Marco Overhaus, ich nehme das Wort ja so ungern in den Mund, weil wir auch schon von Kipppunkt gesprochen haben, Schicksalswahl. Ja. Aber trotzdem nochmal die Frage, wenn ich das alles höre, was Johannes Thiem gerade gesagt hat, kann man dann überhaupt noch ja sagen, dass diese Wahlen demokratisch sind?
Ja, das würde ich per se schon sagen. Also ich denke, auf jeden Fall die zurückliegenden Wahlen 2016, 2020 waren demokratische Wahlen. Also sie waren nach westlichen Standards auf jeden Fall demokratisch. Sie waren frei, fair, gleich und geheim. Also in einem formalen Sinne waren es und sind es demokratische Wahlen. Ich denke, das Problem oder das fundamentale Problem in Amerika ist zurzeit eher, dass seit einigen Jahren der Wahlprozess und der Wahlausgang eigentlich von beiden Seiten hinterfragt wird und man kann sagen delegitimiert wird. Vor allen Dingen von den Republikanern, ein Stück weit auch von den Demokraten. In dem Sinne, dass also die konservative Seite, die Republikaner immer wieder sagen, naja, es gab systematischen Wahlbetrug in der Vergangenheit, ohne dafür wirklich Belege anzuführen. Das gipfelte ja dann auch im Grunde in dieser großen Wahllüge, der falschen Wahllüge von Donald Trump. Und es gibt die Demokraten, die sagen, dass in bestimmten Wahlen ethnische Minderheiten systematisch benachteiligt werden, gehindert werden sollen, an dem Urnengang Hürden aufgebaut werden. Das ist dieser Begriff Voter Suppression. Also beide Seiten ziehen systematisch immer wieder die Wahlen in Zweifel und entwerten sie damit auch ein Stück. Und das ist, glaube ich, eher das große Problem.
Gucken wir uns nochmal vor allen Dingen jetzt einen der Kandidaten, von denen wir ja ausgehen, dass sie kandidieren, nämlich an für die Republikaner Donald Trump. Es ist ja jetzt gerade oder wird gerade viel spekuliert darüber, was für eine Auswirkung eine Wiederwahl Trumps ja auch auf das demokratische System hätte. Was mich, glaube ich, am allermeisten am Anfang interessieren würde, Johannes Thiem, was hat denn Trump für ein Verhältnis zur Demokratie? Das ist irgendwie so ein bisschen schwierige Frage, finde ich.
Ja, ein sehr schwieriges. Also ich würde ihn nicht als überzeugten Demokraten bezeichnen. Das zeigt sich an ganz vielen Punkten. Das zeigt sich an seiner Bewunderung für autoritäre Regime und Führer im Ausland. Es zeigt sich an Äußerungen, die er immer wieder im amerikanischen politischen Kontext gemacht hat. Also er nimmt praktisch uneingeschränkte Macht für das Amt des Präsidenten in Anspruch. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es eben im System der Gewaltenteilung da auch Beschränkungen gibt, die erkennt er nicht an und er macht immer wieder mit autoritären Äußerungen auf sich aufmerksam. Insofern macht mir schon Sorge, was eine weitere Amtszeit von Donald Trump dann auch für die amerikanische Demokratie bedeuten würde.
Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Er hätte auch gesagt, naja, wenn ich einmal Diktator wäre für einen Tag, dann könnte ich mir viel ausdenken.
Ja, er hat auch gesagt, es gibt einen Artikel 2 der Verfassung zum Präsidenten und er sagt im Prinzip, ich kann machen, was ich will.
Apropos, was es für Auswirkungen hätte oder man stelle sich vor, eine Regierung Trump 2. Was ich mich dabei immer gefragt habe, wenn wir das ja mit der ersten Präsidentschaft von ihm vergleichen, die ja sehr holprig angefangen hat, gibt es sowas wie einen Masterplan? Hat er da einen in der Tasche?
Ich denke, den einen Masterplan gibt's nicht. Ich denke, es gibt, also ich würde sagen, mindestens aus 3 Richtungen Einflüsse, die auf eine zukünftige, also auf eine möglicherweise zweite Trump-Regierung einwirken würden. Ja, das eine ist natürlich erstmal Trump selber. Ja, die Person Trump, das Ego von ihm, seine persönlichen wirtschaftlichen Interessen. Und das ist oft erratisch und da wissen wir nur teilweise, was wir bei einer zweiten Trump-Administration erwarten könnten. Dann gibt es natürlich diese sogenannte konservative Bewegung, die auch versucht, Trump ein Stück weit zu vereinnahmen, die eben dieses berühmte Projekt 2025 geschrieben haben, ein über 900 Seiten langes Positionspapier. Da stehen aber auch viele Sachen drin, die im Grunde in der Tradition von Ronald Reagan stehen, ja, also auch gerade in der Außenpolitik, eher so Frieden durch Stärke gegenüber Russland, Iran und China natürlich. Und es gibt aber auch immer noch diese Strömung des Isolationismus, auf die sich Trump ja auch ein Stück weit beruft und die er sich zunutze macht. Und Isolationismus heißt ja im Kern, dass die USA sich aus internationalen Verwicklungen raushalten sollen. Also das sind teilweise auch Widersprüche da. Und was sich dann am Ende tatsächlich in der zweiten Trump-Administration durchsetzen wird, werden wir sehen, müssen wir abwarten. Aber so oder so wird es für Europa, für Deutschland nicht so vorteilhaft sein.
Ja, ich glaube, der große Unterschied ist, dass er tatsächlich organisatorisch und logistisch sehr viel besser vorbereitet ist, als er das erste Mal war. Der Wahlsieg 2016 von Donald Trump hat alle überrascht, einschließlich Donald Trump selbst. Und er war nicht sehr gut aufgestellt, tatsächlich ins Weiße Haus einzuziehen. Das ist diesmal anders. Er selbst weiß genauer, was er will. Er wird keine Leute mehr in Regierungsämter einstellen, die versuchen, seine Agenda zu unterlaufen, sondern er wird sich auf Loyalisten verlassen. Und dieses schon erwähnte Project 2025 arbeitet eben auch ganz systematisch daran, Personallisten von loyalen Trump-Leuten zusammenzustellen, die dann relativ schnell in die wichtigen Ämter berufen werden können. Und das ist ein großer Unterschied zum letzten Mal.
Wir wissen ja immer, so 4.000, 5.000 Stellen werden ja immer bei einem Präsidentschaftswechsel, wenn es zwischen Parteien geht, irgendwie ausgetauscht. Da waren ja Hunderte noch Monate nach seiner Amtseinführung, also der ersten Amtseinführung von Trump, ja noch nicht irgendwie besetzt. Sie haben das Projekt angesprochen, MAGA, also Make America Great Again. Da ist ja die Heritage Foundation auch mit dabei, eine sehr konservative Plattform. Rekrutieren die jetzt schon Leute oder machen Pläne richtig? Ja, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, es gibt auf jeden Fall, man kann sich ja online da bewerben und sozusagen, es wird eine Datenbank aufgebaut. Trump selbst hat ja keine direkte Verbindung zu diesem Projekt 2025. Also was er da rausziehen wird oder nicht, das wird man sehen. Aber es gibt diesmal zumindest keinen Mangel an Bekundungen, an Namen, ein Pool, von dem man rekrutieren kann, auf jeden Fall.
Und er verlässt sich schon auch auf Berater in solchen Fragen. Also das letzte Mal, als es darum ging, so Richterposten zu besetzen, da hat er halt sehr auf die Listen der Federalist Society zurückgegriffen. Das war eine sehr konservative juristische Organisation, die dann praktisch Kandidaten für diese Richterämter ausgewählt und begutachtet hat. Und insofern gehe ich da schon davon aus, dass er sich dann von dieser Datenbank, vom Project 2025 auch großzügig bedienen wird. Das andere ist, dass er tatsächlich noch die Zahl derer, die von seinen Gnaden abhängig sind, noch weiter ausweiten will. Er möchte ein Gesetz verabschieden, was es leichter macht, Leute, die im öffentlichen Dienst angestellt sind, also die Beamten des Regierungsapparats, die eigentlich nicht parteipolitisch sind, auch entlassen zu können, wenn sie sozusagen nicht loyal genug sind. Und das knüpft dann auch wieder an die Frage an, wie autoritär so ein Trump wäre.
Ja, ich würde vielleicht auf diese beiden letzten Punkte auch ganz gerne nochmal aufspringen und ergänzen. Also die Frage sozusagen einer Autokratisierung unter Trump und jetzt dieser Personalpool. Und Frau Brings, Sie hatten ja auch die Frage aufgeworfen, wie wird sich vielleicht die erste Präsidentschaft von Trump von einer möglichen zweiten Präsidentschaft unterscheiden? Ich finde wirklich den Punkt ganz wichtig, dass die USA einfach ein Stück weit eben auch ein anderes Land geworden sind. Also 2016 sah es nach meinem Dafürhalten besser aus. Also was sozusagen den Stellenwert von Wahlen anging, also die ganzen Probleme, die wir jetzt auch schon diskutiert haben, die Entwertung von Wahlen, die Politisierung der Justiz, der Kontrollverlust des Kongresses, also alles, all das hat ja zugenommen in den letzten 4 Jahren. Und das heißt, dass wenn wir jetzt wieder vor der Situation stehen, dass Trump ins Weiße Haus einziehen könnte, glaube ich, dass die anderen Gewalten, der Kongress und die Justiz, einfach viel weniger darauf vorbereitet werden, diese Autokratisierung von Trump Einhalt zu gebieten.
Und dazu kommt halt noch, dass die Weltlage eine andere ist, ne? Wir hatten, ich sage jetzt mal, das Glück, dass wir von 2017 bis 2020 nicht so viele, so schwere außenpolitische Krisen und Kriege hatten, wie das jetzt der Fall ist. Also Trump hat in einer verhältnismäßigen, ruhigen Zeit regiert. Und ich möchte mir auch nicht so gerne vorstellen, wie mit den ganzen Kriegen und Konflikten, mit denen wir im Moment zu tun haben, wie sich das auswirken würde, wenn er dann eben im Weißen Haus sitzen würde.
Doch, das stellen wir uns jetzt vor.
Wir müssen es.
Naja, es wird ja nicht erst seit gestern darüber diskutiert. Er hat sich ja schon relativ frühzeitig irgendwie geäußert. Genau, jetzt möchte ich doch nochmal den Blick in die Glaskugel wagen. Was wäre, wenn Donald Trump nochmals Präsident wird? Also was er mit der NATO vorhat, das hat er ja schon schlagzeilenträchtig angedeutet, also nach dem Motto, die USA verteidigen nur die, die ihren 2%-Beitrag leisten und dann könne Russland ja mit den anderen machen, was es wolle, auch schon starke Worte eines Präsidentschaftskandidaten. Tja, worauf müssen wir uns in Europa einstellen?
Ja, wir müssen uns auf vieles einstellen, denke ich. Und wir hätten uns oder sollten uns auf Dinge einstellen, auch ein bisschen unabhängig von der Frage, ob jetzt Trump tatsächlich nochmal ins Weiße Haus kommt oder Biden. Aber ich denke, wir müssen uns auf jeden Fall auf eine stärkere Binnenorientierung, noch stärkere Binnenorientierung der USA einstellen. Also dass noch mehr als in der Vergangenheit die USA sich an ihren eigenen nationalen Interessen, auch an innenpolitischen Interessen orientieren, dass sie sozusagen da weniger Rücksicht nehmen auf die Position von Partnern. Auch, dass die Interessenkonflikte im transatlantischen Verhältnis deutlicher nochmal zunehmen werden. Sicherlich bei Verteidigungsfragen NATO, Sie haben es angesprochen, aber auch bei handelspolitischen Fragen, Technologiepolitik und natürlich auch zuvor das Umgang mit China. Also da wird eine ganze Palette von schwierigen Fragen auf uns zukommen.
Also wenn man sich die Kriege und Konflikte anschaut, die uns in Europa im Moment am meisten interessieren, dann ist, glaube ich, das Bild tatsächlich relativ krass. Also Ukraine hatten Sie schon angesprochen, da hat er sehr deutlich gemacht, dass er tatsächlich kein Interesse daran hat, die Ukraine weiter finanziell und militärisch zu unterstützen. Und man muss dazu sagen, dass auch der Flügel in der Republikanischen Partei, die da Trumps Position teilt, immer größer wird. Das hat sich auch in den letzten 2 Jahren ziemlich entwickelt. Am Anfang, als das losging mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, waren die Mehrheit der Republikaner noch für Hilfen für die Ukraine. Und das hat sich inzwischen umgekehrt. Im Krieg zwischen Israel und den palästinensischen Gebieten, wenn man sich da die letzte Präsidentschaft von Trump anschaut, da wird er sich ganz bedingungslos an die Seite Israels stellen und praktisch Israel völlig freie Hand lassen. Und ich glaube, sich nicht groß um die Belange der Palästinenser kümmern. Das Thema, wo ich noch die meiste Kontinuität sehe, ist tatsächlich beim Thema China, weil da auch die Biden-Administration schon einen relativ harten Kurs gegenüber China fährt. Was da sich noch verändern kann, ist eben auch die Wahl der Mittel. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Druck auf Europa noch stärker wird, sich stärker an die Seite der USA gegenüber China zu stellen und eben auch gegenüber Europa noch stärker mit Sanktionen, Sekundärsanktionen und Zöllen gearbeitet wird.
Einen Punkt würde ich gerne noch ergänzen, um nochmal stärker auf die Innenpolitik zurückzukommen. Auch das ist eine Herausforderung für uns in Deutschland und Europa. Also wenn es tatsächlich zutrifft und die USA, ich sag mal, autokratischer werden oder demokratische Institutionen erodieren, ob nun besonders schnell unter Trump oder schleichender unter Biden, wird es natürlich für die deutsche Außenpolitik auch eine Herausforderung sein, wie wir damit umgehen. Also wie offen thematisieren wir das eigentlich, dass unser wichtigster außereuropäischer Partner zunehmend undemokratisch wird, um es mal zuzuspitzen. Wir haben ja bei vielen, also wirklich offen autoritären Ländern, zu denen ich jetzt die USA noch nicht zählen würde, aber da haben wir ja auch oft das Dilemma, wie gehen wir mit der Wertekomponente um, wenn wir gleichzeitig sicherheitspolitische und andere Abhängigkeiten haben von diesen Ländern? Also wie gehen wir damit um, wenn in den USA sich Dinge nicht sehr gut entwickeln, innenpolitisch, bei unserem Partner, von dem wir sicherheitspolitisch weiterhin in hohem Maße abhängig sind?
Ich möchte einmal noch mal ein bisschen auf die NATO kommen, weil das ja für uns in Deutschland auch eine zentrale Frage ist. Nicht nur, weil die nukleare Teilhabe von den Amerikanern abhängig ist. Und auch in dem schon angesprochenen Projekt 2025 ist ja von der NATO die Rede, auch von der Dormant NATO, also der schlafenden NATO. Das ist ja das, was Trump mehr oder weniger so ein bisschen bluntly auch erzählt hat. Wie wird sich das denn da auswirken? Oder andersrum gefragt, wird es da zum Beispiel Militärs geben, wie in der Vergangenheit, die ihn hindern an irgendwelchen inkompetenten Entscheidungen, sage ich jetzt mal ein bisschen zugespitzt.
Also ich könnte da nochmal zurückkommen auf das, was ich vorhin gesagt habe, dass es unterschiedliche Einflüsse geben wird, die auf eine mögliche zweite Trump-Administration einwirken. Und wenn wir jetzt dieses Projekt 2025 mal nehmen, also Dormant NATO, die schlafende NATO ist eine Idee, aber es gibt in diesem 900-Seiten-Papier auch ein anderes Kapitel, wo sozusagen explizit nochmal hervorgehoben wird, dass die USA von der Zusammenarbeit mit den Europäern, auch mit der EU und der NATO profitiert haben. Und unisono wird immer angemahnt, mehr Lastenteilung, die Europäer müssen mehr tun. Aber es gibt eben sehr unterschiedliche Sichtweisen, wie radikal dann sozusagen die Schritte sein sollen. Also von Trump sollte die NATO sofort verlassen, bis wir sollten die Europäer weiter dazu drängen, mehr zu tun. Und ich finde es sehr schwer vorherzusehen, vor allen Dingen, weil es dann auch um die Person Trump und dessen erratischen Stil geht, wo er am Ende rauskommen würde, wenn er wieder ins Weiße Haus reinzieht.
Also ich denke, ob jetzt eine Regierung Trump aus der NATO austreten würde, das lässt sich nicht vorhersagen. Ich denke, da würde sich dann doch auch ziemlich starker Widerstand innenpolitisch formieren.
Das geht ja auch gar nicht. Also man müsste ja auch eine zweite
Mehrheit haben. Doch, das würde schon gehen. Nee, er braucht da den Kongress nicht für. Er kann das, also das ist rechtlich nicht geklärt, aber es hat schon mehrere Vertragsaustritte gegeben, wo der Präsident das im Alleingang entschieden hat. Also ich würde schon denken, dass das technisch geht. Aber es ist natürlich auch schon ein Problem, wenn er die Glaubwürdigkeit der Solidaritätsklausel der NATO und der Abschreckung unterminiert, auch ohne aus der Organisation auszutreten. Ich denke, was in dem Bereich für Deutschland und Europa wichtig ist, ist, dass da die Politikempfehlung unabhängig davon, was Trump tut, eigentlich relativ klar ist. Wir müssen im konventionellen Bereich unsere Hausaufgaben machen, also die Marco hat schon gesagt, die Lastenteilung wird von allen amerikanischen Politikern und Politikerinnen angefordert. Die Forderung, dass Europa sich stärker für seine eigene Sicherheit engagieren muss. Und das hätte sozusagen den doppelten Effekt. Zum einen würde es Trumps Argumentation etwas schwächen, dass die Europäer praktisch Trittbrettfahrer der amerikanischen Sicherheitsgarantien sind, dass sie nicht selbst tun, dass sie nicht selbst ihre Beiträge für die NATO zahlen, wie er das formuliert. Das ist natürlich so nicht richtig. Es gibt keine Beiträge. Und andererseits würde es uns auf die Situation vorbereiten, wenn die USA ihr Engagement tatsächlich reduzieren, dass wir dann besser auf uns alleine gestellt sind, dass wir uns mehr auf unsere eigenen Kapazitäten verlassen können. Insofern bin ich da, was die Politikempfehlungen angeht, finde ich das nicht so rätselhaft. Was tatsächlich passieren wird, können wir natürlich nicht vorhersehen.
Und das Personaltableau kennen wir auch nicht, obwohl es hat sich ja einer gemeldet, nämlich der ehemalige US-Botschafter in Deutschland, Grinnell, eine sie lächeln beide sehr beliebte Person hier in Berlin. Ja, muss man sich auf so jemanden einstellen im Zweifelsfall? Klar, oder?
Also es gab ja jetzt zwei ganz interessante Statements. Es gab einmal Richard Grinnell, der ein Interview gegeben hatte, und dann gab es den Senator J.D. Vance, der bei der Münchner Republikaner, der bei der Münchner Sicherheitskonferenz gesprochen hat. Und das sind auch schon so zwei Gesichter gewesen, zwei Botschaften, die sehr unterschiedlich waren. Ne? Also Vance, der schon auch hart aufgetreten ist, aber doch auch mit einem Angebot im Grunde an die Europäer. Also NATO ist relevant, aber ihr müsst mehr machen. Und Grinnell, der halt wirklich wie der Elefant im Porzellanladen sich verhält und erstmal verbrannte Erde hinterlässt. Und das sind, ja, das macht so ein bisschen das Spektrum auf das wir uns im Fall einer zweiten Trump-Regierung halt vorbereiten müssten.
Das war der Podcast zum Thema US-Präsidentschaftswahl 2024. Vorbilddemokratie am Kipppunkt. Marco Overhaus und Johannes Timm, herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Weiterführende Literatur zum Thema finden Sie in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Und Sie können den SWP-Podcast natürlich auch abonnieren auf den bekannten Plattformen. Ich bin Anna Brink und ich freue mich auf das nächste Mal.